Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, gleich dem 4. Chordad 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. Das strategische Gesetz zur Bekämpfung von Sanktionen verhinderte Verwirrung in der Atomfrage. Raisi. Die Ära des Unilateralismus ist vorbei und die Beziehungen zwischen Iran und Indonesien kommen der muslimischen Welt zugute. Iran. Durch die Aufhebung der einseitigen Sanktionen kann die internationale Gemeinschaft lebenswichtige Hilfen ohne Verzögerung oder Einschränkung gewährleisten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Das strategische Gesetz zur Bekämpfung von Sanktionen verhinderte Verwirrung in der Atomfrage. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei sagte, dass das vom iranischen Parlament im Jahr 2020 verabschiedete strategische Gesetz zur Bekämpfung von Sanktionen das Land vor der Verwirrung in der Atomfrage bewahrt habe. Bei einem Treffen mit Parlamentariern in Teheran am Mittwoch begrüßte Ayatollah Khamenei die vom Parlament verabschiedeten strategischen Gesetze, darunter den strategischen Aktionsplan zur Bekämpfung von Sanktionen. Das Gesetz über strategische Maßnahmen hat das Land vor der Verwirrung in der Atomfrage bewahrt, sagte der Revolutionsführer. Dieses Gesetz hat klar definiert, was wir tun sollen, und wir sind Zeugen seiner Manifestationen in der Welt. Dem im Dezember 2020 verabschiedeten Gesetz zufolge ist die iranische Regierung verpflichtet, die Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA einzuschränken und die Entwicklung des Atomprogramms des Landes über die im Atomabkommen von 2015 festgelegten Grenzen hinaus zu beschleunigen. Dieses Gesetz wurde verabschiedet, um den illegalen Sanktionen entgegenzuwirken, die die USA und ihre westlichen Verbündeten gegen Iran verhängt haben. Raisi, die Ära des Unilateralismus ist vorbei und die Beziehungen zwischen Iran und Indonesien kommen der muslimischen Welt zugute. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte, die Ära des Unilateralismus sei zu Ende und betonte, dass der Ausbau der Beziehungen zwischen Iran und Indonesien der islamischen Welt und allen Muslimen zugutekommen werde. Präsident Raisi machte diese Bemerkungen am Dienstag bei seinem Treffen mit Bambang Soesatyo, dem Sprecher der beratenden Volksversammlung MPR Indonesiens, in der Hauptstadt Jakarta. Er beschrieb Indonesien als ein wichtiges Land mit einer privilegierten Stellung in Südostasien und sagte, der Ausbau der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern liegt im Interesse der islamischen Welt und der Muslime. Der iranische Präsident betonte, dass die Weltordnung eine neue Form angenommen habe und die Ära des Unilateralismus vorbei sei. Mit diesen Veränderungen werden neue Mächte in der Welt entstehen, was im Interesse der Entwicklungsländer liegt. Der indonesische Parlamentssprecher Bambang Susatyo seinerseits bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und Indonesien als historisch und sagte, die Entwicklung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Teheran und Jakarta werde der islamischen Welt zugutekommen. Er äußerte sich auch besorgt über die zunehmende Gewalt gegen das palästinensische Volk und betonte dessen Recht, über sein Schicksal zu bestimmen. Der iranische Präsident traf sich auch mit Puan Maharani, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Unterhaus Indonesiens, und erörterte Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden muslimischen Ländern. Trotz Drohungen und brutalen Sanktionen hat die Islamische Republik Iran große Fortschritte gemacht und Fähigkeiten erreicht, die gute Kapazitäten für die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern geschaffen haben, sagte Präsident Raisi. Er würdigte die Haltung Indonesiens bei der Unterstützung der unterdrückten Völker Palästinas und Afghanistans und sagte, die Entwicklung der Beziehungen steht im Einklang mit den Interessen der beiden Länder, der Menschen in der Region und der Muslime. Er verwies auf die Gespräche und unterzeichneten Dokumente mit indonesischen Behörden in den Bereichen Energie, Medizin sowie Wissenschaft und Technologie und sagte, es gibt keine Hindernisse für die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Unterhaussprecherin Puan Maharani brachte ihrerseits die Unterstützung des indonesischen Repräsentantenhauses für die während Raisis Besuch getroffenen Vereinbarungen zum Ausdruck und sagte, ich bin zuversichtlich, dass sich die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in den Bereichen Wirtschaft und Handel weiterentwickeln werden, wie auch im Bereich der Medizin, insbesondere bei pharmazeutischen Produkten. Iran. Durch die Aufhebung der einseitigen Sanktionen kann die internationale Gemeinschaft lebenswichtige Hilfen ohne Verzögerung oder Einschränkung gewährleisten. Zahra El-Shadi, die Vizevertreterin Irans bei den Vereinten Nationen, erklärte, dass die einseitigen Zwangsmaßnahmen schwerwiegende Folgen hätten und betreffen insbesondere die Ernährungssicherheit und die Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder. Sie sagte, dass die internationale Gemeinschaft lebenswichtige Maßnahmen ergreifen könne durch die Aufhebung der einseitigen Sanktionen, wodurch diese ohne Verzögerungen und Einschränkungen garantiert würden. Zahra El-Shadi fügte am Dienstag bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates bezüglich des Schutzes von Zivilisten in bewaffneten Konflikten, Ernährungssicherheit und Schutz der grundlegenden Dienstleistungen für Zivilisten hinzu, nach dem humanitären Völkerrecht sind alle Konfliktparteien verpflichtet, sicherzustellen, dass Zivilisten Zugang zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen, einschließlich Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung, haben. El-Shadi stellte klar, in den besetzten palästinensischen Gebieten setzt das israelische Regime seine unterdrückerischen, expansiven und Apartheid-Aktionen fort und verletzt systematisch die Menschenrechte der Palästinenser. Der UN-Bericht betont, dass es im vergangenen Jahr im Westjordanland die höchste Zahl ziviler palästinensischer Opfer seit 2005 gab. Bei der Sitzung des Sicherheitsrats fuhr sie fort, in Syrien haben sich die Fortsetzung der einseitigen Sanktionen der USA und der Europäischen Union sowie die Plünderung der syrischen Bodenschätze durch illegale ausländische Kräfte negativ ausgewirkt. Die humanitäre Lage in Syrien und die Herausforderungen, vor denen das syrische Volk steht, haben sich verschärft und die Fähigkeit der syrischen Regierung, dem syrischen Volk wesentliche Dienstleistungen zu erbringen, verringert. El-Shadi sagte weiter, um sicherzustellen, dass die Menschen in Afghanistan die Hilfe erhalten, die sie benötigen, sollte die Fortsetzung der humanitären Hilfe in Afghanistan unparteiisch und bedingungslos erfolgen. Jede Politisierung der humanitären Hilfe kann den Menschen in Afghanistan nur schaden. Ebenso müssen die eingefrorenen Vermögenswerte des afghanischen Volkes vollständig und bedingungslos zurückgegeben werden. Sie betonte, um die Zivilbevölkerung wirksam zu schützen, ist es neben der Verstärkung humanitärer Einsätze und Unterstützung unerlässlich, der Beendigung des Konflikts und einer politischen Lösung Vorrang einzuräumen. Effektive humanitäre Einsätze zum Schutz der Zivilbevölkerung sind auf internationale Zusammenarbeit, angemessene und rechtzeitige Finanzierung und Zugang zu Ressourcen angewiesen. Medvedev, Waffen des Westens für Ukraine bringen die Welt der atomaren Apokalypse näher. Russland hat erneut den Westen vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Der frühere russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, sagte laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass die Lieferung zerstörerischer und fortschrittlicher Waffen durch die USA und ihre Verbündeten an die Ukraine das Risiko einer atomaren Apokalypse vergrößere. Je mehr Waffen geliefert werden, desto gefährlicher wird die Welt sein, sagte Medvedev am Dienstag während einer Reise nach Vietnam. Er fügte hinzu, und je zerstörerischer diese Waffen sind, desto wahrscheinlicher wird das Szenario einer nuklearen Apokalypse. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben die USA und die meisten Mitgliedsländer der Europäischen Union die Ukraine mit Waffen im Wert von mehreren 10 Milliarden Dollar beliefert, darunter Raketensysteme, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Kommunikationssysteme. Medvedevs Warnung am Dienstag erfolgte 4 Tage, nachdem US-Präsident Joe Biden seinen G7-Kollegen in Hiroshima mitteilte, dass er eine gemeinsame Anstrengung mit Verbündeten zur Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen unterstütze. Am Mittwoch gab der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zu, dass sein Land weder über die Ausbildungskapazitäten noch über die richtige militärische Ausrüstung verfüge, um an den sogenannten westlichen Bemühungen zur Sicherung moderner Kampfflugzeuge für die Ukraine teilzunehmen. Am gestrigen Dienstag sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets in Polen begonnen habe. Ich freue mich, dass in mehreren Ländern endlich mit der Ausbildung der Piloten an den F-16 begonnen wurde. Es wird Zeit brauchen, aber je früher, desto besser, sagte er bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Ghorbani mit dem Titel Bahore Hasti, das heißt Frühling der Daseinswelt.
فشبال گرانی به شانه سینه زمستانیست نگو زمان شده زرد و زمین زمستانیست بخوان که در غزل یک بهار سبزی هست بخوان که در غزل
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, im ersten und zweiten Teil unserer neuen Sendung haben wir Ihnen bereits eine Vorstellung von der Lage der Frau im antiken Griechenland vermittelt. Heute erfahren Sie noch mehr Einzelheiten über die damals herrschenden Zustände. Die Athener betrachteten, wie gesagt, die Frau wie ein Erbgut oder eine billige Ware. Wenn ein Mädchen 13 oder 14 Jahre alt war, musste sie den Mann heiraten, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte. Der Vater ließ sich von diesem Mann einen Betrag für die Aussteuer geben. Mit diesem Geld sollte der Freier beweisen, dass er finanziell in der Lage ist, für seine Frau zu sorgen. Wenn das Mädchen keinen Vater hatte, kümmerte sich ein Fürsorger um die Hochzeit und ein Vormund verwaltete ihr Eigentum, zum Beispiel ihr Onkel oder ein anderer männlicher Verwandter. Von allen Frauen wurde erwartet, dass sie eine Ehe eingehen. Eine junge, unverheiratete Frau konnte im antiken Griechenland keinerlei Rechte in Anspruch nehmen oder in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Wie wenig Ansehen die Frauen in der Athener Gesellschaft genossen, ist an der Äußerung des angesehenen Dramaturgen Euripides in seinem Trauerspiel Medea zu sehen, in dem er meint, dass der Mensch von jeglichem Übel befreit würde, wenn es die Frau nicht gäbe und sie für die Fortpflanzung nicht nötig wäre. In der Tat dachte die Mehrheit der Männer, die Frauen seien nur dazu erschaffen worden, Kinder zu gebären. Bei den Frauen, die auf Tongefäßen des antiken Griechenlands abgebildet sind, handelt es sich zumeist unter anderem um Tänzerinnen. Dies spricht dafür, dass die Männer in den Frauen ein Mittel für ziellose Vergnügungen sahen und sie für haltlose Freuden und Genüsse ausnutzten. Die Abbildungen, die aus der griechischen Antike auf Gegenständen und Gebäuden erhalten geblieben sind, erwecken den Eindruck, dass die Männer in den Frauen lediglich Liebessklavinnen sahen und ihnen keine Stellung als Vernunft, Wesen oder Persönlichkeit zugestanden. Im starken Kontrast zu der allgemeinen Missachtung und Abwertung der Frauen seitens der Männer von Athen stand deren große Verehrung für weibliche Götter. Wie sehr die Griechen ihre Muttergöttinnen verehrten, zeigen Bilder auf antiken Gefäßen, Statuen und prächtige Götzentempel und ebenso die Hymnen von Homer, der berühmte Dichter und Erzähler des 8. Jahrhunderts vor Christus. Ein Beispiel ist Athene, die Schutzgöttin der Stadt Athen, die auch als Göttin der Weisheit, Strategie, des Kampfes und der Kunst galt. Da die meisten antiken Kulturen Agrarkulturen waren und die Landwirtschaft als lebenswichtig für die Bevölkerung galt, gehörte Demeter, die Göttin für die Fruchtbarkeit des Bodens, zu den heiligsten Göttinnen, aber auch die Toten-, Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttin Persephone wurde hoch verehrt. Bei den aus der griechischen Antike erhaltenen Frauenbildnissen handelt es sich also entweder um Bilder von Tänzerinnen oder um weibliche Gottheiten, denen die Griechen zahllose Geschenke brachten und opferten. Nur sehr selten treffen wir auf die Abbildung gewöhnlicher Frauen. Von ihnen ist auch in den Mythen kaum die Rede. Vereinzelte derartige Abbildungen zeigen die Frau bei Feldarbeiten. Dies dokumentiert, dass die Frau, falls sie doch außerhalb ihres Hauses arbeiten durfte, nur in der Landwirtschaft tätig sein konnte. Auf diese Weise musste sie wohl zur Verbesserung der finanziellen Lage ihrer Familie beitragen. Wenn die Frau im antiken Griechenland irgendwelche sozialen Freiheiten genoss, so hing dies völlig von ihrer gesellschaftlichen Position ab. Man unterschied im antiken Griechenland nach drei Gruppen von Frauen. Die eine Gruppe waren die verheirateten Frauen, die zu Hause bleiben mussten. Sie fertigten Websachen an und hatten die Kinder zu erziehen. Verheiratete Frauen durften nur zur Teilnahme an religiösen Zeremonien das Haus verlassen. Eine andere Gruppe waren Frauen, die sich von der Prostitution ernährten. Meistens waren es Witwen, Sklavinnen oder junge, von ihren Eltern verstoßene Mädchen. Sie dienten den Männern für ihre Vergnügungen. Diese Frauen und Mädchen waren so sehr verachtet, dass sie keinerlei sozialen Rechte genossen. Es gab aber auch kein Gesetz, welches ihr Treiben einschränkte. Die dritte Gruppe war die der Hetären. Hetären waren auch Prostituierte, aber sie waren gebildet und in Kunst, Musik oder Philosophie bewandert. Hetären waren teilweise nur zu einem sehr hohen Entgelt bereit, sich einem Mann anzuschließen, ihn auf Festen und Einladungen zu begleiten und ihm Liebesdienste zu leisten. Sie waren im Gegensatz zu den anderen Prostituierten angesehen, auch wenn sie keine sozialen Rechte besaßen. Manchmal spielten sie nur die Rolle der Gemahlin eines Mannes. Aber die Kinder aus ihrer Beziehung zu einem Mann galten als illegal und sie besaßen keine Bürgerrechte. Diese Frauen konnten frei in der Gesellschaft als Musikerin, Tänzerin und Sängerin tätig werden und fanden in philosophischen und geistigen Kreisen Beachtung. In Griechenland gab es viele Sklavinnen. Die meisten waren Frauen und Mädchen, die im Krieg gefangen genommen worden waren. Sie arbeiteten in den Häusern der griechischen Bürger oder kümmerten sich um die Kinder oder wurden für Anfertigung von Webwaren eingesetzt. Sie besaßen keinerlei Rechte und waren völlig dem Hausherrn unterworfen. Die Frauen der oberen Schicht arbeiteten grundsätzlich nicht außer Hause. Ihr Ehemann sorgte für den Unterhalt. Sie waren für den Haushalt und die Kindererziehung verantwortlich. Sie verbrachten ihre Zeit mit Putzen, am Spinnrad und beim Weben und der Anfertigung von Kleidung für die Familie. Und wenn sie sich Sklaven oder Sklavinnen leisten konnten, überließen sie diesen, soweit es ging, alle Arbeiten. Die Frauen der Unterschicht konnten sich dies natürlich nicht leisten, sondern mussten auf dem Feld mithelfen. Aus erhalten gebliebenen Schriften geht hervor, dass sie auch als Pflückerinnen bei der Obsternte oder als Verkäuferinnen von Stoffbändern dienten. Aristophanes, ein berühmter Komödiendichter, der im 5. Jahrhundert vor Christus im antiken Griechenland auf die Welt kam, betitelt die Frauen in der Regel mit Gast, der den Haushalt versorgt, oder mit Nachtschwester, Köchin, Gemüsehändlerin, Parfüm- oder Honigverkäuferin und ähnlichen Namen. Beim nächsten Mal, liebe Hörerfreunde, werden wir die Lage der Frauen im Römischen Reich betrachten.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Iftekhari mit dem Titel Sorry, auf Deutsch Mundschenk.
شستم ساغریز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در خود شکستم ساغری از آن می که حالا برد به من ده وان چه با کرامت کم حالا برد به من ده آن چه آهمون را به شیری کشد میابد چه در زمونی زبان آورد به من ده همون به که به یک سونهی پیمان را گه خودهی میخانه را همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی توهی دیوانه را چشمت ساقی بهار مستیه چه خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من
خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی، خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی، کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم، کی تو که با من گم شده شبانی کنی، چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آی مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من. تنها نشستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چاهوان را به شیری کشد بیاورد، چه در زبونی زبالا برد به من ده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans nannte das Motto des iranischen Sonnenjahres 1401, 2022 bis 2023 Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. In diesem Zusammenhang wurden Beiträge in 31 Folgen ausgearbeitet. Der heutige Zettel fasst nun die Beiträge kurz zusammen. In den letzten Jahren ist der vom Feind ausgeübte wirtschaftliche Druck zur Hauptsorge des Oberhaupts der Revolution und den Regierungsverantwortlichen geworden, sowie auch zu Schlagzeilen der Medien und einem Vorwand für die Feinde zur Ausbeutung der Islamischen Republik Iran. Das Revolutionsoberhaupt wählte nahezu jedes Jahr der letzten Dekade und insbesondere in den letzten beiden Jahren eine der Wirtschaftsachsen zum Motto des Jahres. Es scheint, dass der wichtigste Grund für seine Fokussierung auf das Thema Wirtschaft beim Motto des Jahres im letzten Jahrzehnt die wichtige Rolle ist, die die Wirtschaft in verschiedenen sozialen, politischen, sicherheitsbezogenen und sogar kulturellen Aspekten des Landes spielt. 1401 wählte der Revolutionsführer eine Kombination aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft als Jahresmotto. Das Motto des neuen Jahres, Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend, weist darauf hin, dass das Land in eine neue Phase des Wirtschaftszeitalters eintreten muss, in der die Aufmerksamkeit bei der Produktion und dem zunehmenden Wirtschaftswachstum auf Einschränkungen und Merkmale gerichtet werden sollte, wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Wissensbasiertheit. Das Hauptaugenmerk des Landes im Bereich der Produktion lag in den letzten Jahren auf kapitalintensiven Aktivitäten und im Einklang mit der Produktionssteigerung haben wir eine Zunahme der Investitionen und des Verbrauchs von Energieressourcen und so weiter gesehen. ein Trend, der im neuen Jahrhundert reformiert werden und sich in Richtung Produktion bewegen sollte, wobei die Schaffung von Arbeitsplätzen Priorität hat. Grundsätzlich ist es auch möglich, Probleme wie Arbeitslosigkeit zu lösen, indem man der Produktion in der Wirtschaft Beachtung schenkt. Die meisten Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt mit dem verarbeitenden Gewerbe verbunden. Im Jahr 2005 machte Japans Fertigungssektor 20,2% seiner Wirtschaft aus, in Deutschland waren es 23,2% und in den USA 13,4%. Wenn der Fertigungssektor der Vereinigten Staaten so groß wäre wie der Fertigungssektor Japans, hätte dieses Land gemäß den genannten Statistiken 7 Millionen hochwertige, stabile und gut bezahlte Arbeitsplätze mehr. Wenn das Verhältnis des verarbeitenden Gewerbes das gleiche wäre wie in Deutschland, hätten die USA 10 Millionen Arbeitsplätze mehr. Der nächste Punkt ist, dass die Fokussierung auf die Produktion dazu führt, dass die Budgetlast vom Öl genommen und auf andere Sektoren umgeleitet wird. In Iran gibt es enorme Kapazitäten in verschiedenen Bereichen der Industrie, des Bergbaus, der Landwirtschaft, der Petrochemie sowie des Öls und Gases. Und jeder dieser Bereiche wird als Schütze für die Transformation in der Produktion und Entwicklung der Wirtschaft betrachtet. Die Aktivierung der Produktionskapazitäten in diesen Sektoren mithilfe wissensbasierter Unternehmen kann zum Übergang der Wirtschaft aus der Ein-Produkt-Situation führen und die Belastung durch zunehmenden externen Druck verringern. Ein weiteres wichtiges Problem ist, dass der Handel zwischen Ländern auf Produktion und nicht auf Dienstleistungen basiert. Obwohl der Dienstleistungssektor für die Wirtschaft des Landes ebenfalls wichtig ist, ist die Bedeutung der Produktion viel wichtiger. Jetzt, da die 13. Regierung die Interaktion mit den Nachbarländern und die Stärkung der Beziehungen zu den wichtigsten Themen ihrer Außenpolitik gemacht hat, kann die Aufmerksamkeit auf die Produktion den Außenhandel des Landes steigern. Tatsächlich erhöhen Produktionskapazitäten in verschiedenen Sektoren die Abhängigkeit der Länder voneinander. Die wirtschaftliche Interdependenz ist einer der Gründe, warum Industrieländer die Interessen anderer Länder auch in ihrer Politik nicht bedrohen und mehr Rationalität in ihrer Politik und ihrem Verhalten anwenden müssen. Ein weiteres Problem ist, dass, wenn die Produktion boomt, die Besorgnis im Bereich des Lebensunterhalts der Gesellschaft als Hauptproblem verringert wird. Die Feinde der Islamischen Revolution haben in den letzten Jahren versucht, die Menschen mit umfangreichen Sanktionen wirtschaftlich unter Druck zu setzen, um in der Gesellschaft Unzufriedenheit zu erzeugen, damit das Verhältnis zwischen Volk und Staatsordnung negativ beeinflusst wird. Durch die Konzentration auf die Produktion und insbesondere die Schaffung von Arbeitsplätzen wird der Lebensunterhalt der Menschen weniger von äußerem Druck beeinflusst. Aufgrund dieser Bedeutung und Rolle der Produktion hat das Oberhaupt der Islamischen Revolution in den letzten Jahren stets die Notwendigkeit betont, die nationale Produktion zu unterstützen und forderte Verbesserung und Wachstum der Produktion. Der Revolutionsführer benannte das erste Jahr des 15. Jahrhunderts im iranischen Sonnenkalender mit dem Motto Produktion wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Dies zeigt, dass die makroökonomische Ausrichtung der iranischen Wirtschaft nicht nur kurzfristig, sondern auch im 15. Jahrhundert des Sonnenkalenders und nach mehr als 40 Jahren des Revolutionssieges auf Förderung der Produktion und der Nutzung von Wissen basiert. Und die Kombination von Produktion und Wissen kann eines der wichtigsten Probleme der gegenwärtigen iranischen Gesellschaft, nämlich Arbeitslosigkeit und Scheinjobs, beenden oder reduzieren. Viele Ökonomen sind überzeugt davon, dass heute die Rolle von Wissen und neuen Technologien bei der wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern größer ist als die der Kapitalmenge und der Größe des Marktes. Eine Sache, die immer im Hinterkopf behalten werden sollte, ist, dass es zum Erreichen einer wissensbasierten Wirtschaft nicht ausreicht, nur Informationen zu produzieren und zu verbreiten und sich in Bildung und Forschung zu engagieren, sondern dass es wichtig ist, sie bei der Nutzung von wirtschaftlichen Ressourcen kontinuierlich und nachhaltig anzuwenden. Mit anderen Worten, Wissen anzuwenden und effektiver zu nutzen, um Kapazitäten zu erweitern und den Nutzungsgrad von Ressourcen zu verbessern, macht die Verwirklichung einer wissensbasierten Wirtschaft möglich. Und die Rolle wissensbasierter Unternehmen kann in diesem Bereich definiert werden. Tatsache ist, dass die wissensbasierte Produktion im Gegensatz zur Produktion mit traditionellen und rein kapitalistischen Methoden viel mehr Wert schafft und die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze wissensbasierte Beschäftigungen sind. Laut Forschern auf dem Gebiet der wissensbasierten Technologie treiben Hightech und wissensbasierte Unternehmen die Weltwirtschaft voran. Das heißt, die wissensbasierte Wirtschaft kann auf der ganzen Welt und für das Land effektiv sein. In Anbetracht der Probleme, mit denen die iranische Wirtschaft konfrontiert ist, und auch unter Berücksichtigung der endlosen Feindseligkeiten Amerikas und einiger europäischer Länder, kann die wissensbasierte Produktion wirksam für die Lösung von Problemen, den wirtschaftlichen Fortschritt und die Neutralisierung oder Verringerung der Wirksamkeit von ausländischem Druck sein. Auch im 5. Jahrzehnt der Islamischen Revolution Irans versuchen die arroganten imperialistischen Länder in der Welt mit verschiedenen Sanktionen, die sie für sich selbst als lähmend bezeichnen, den islamischen Iran zu zerstören. Denn Iran ist ein unabhängiges, wohlhabendes, sicheres Land mit hohen Fähigkeiten, Einrichtungen und Kapazitäten auf regionaler und globaler Ebene und will sich ihrer arroganten Politik nicht fügen. Die Islamische Republik Iran wird in der Lage sein, ihre Probleme im zweiten Schritt der islamischen Revolution mit Hilfe ihrer Widerstandsökonomie zu lösen, indem sie sich auf ihre Kapazitäten und vor allem auf die fähigen Humanressourcen und den Zugang zum modernen Wissen verlässt, ohne sich auf die arroganten imperialistischen Länder in der Welt stützen zu müssen. Die Voraussetzung für diesen schwierigen, aber möglichen Weg ist es, mit Hilfe der wissensbasierten Wirtschaft die heimische Produktion zu fördern und folglich die Beschäftigung in verschiedenen Sektoren zu erhöhen. Die Verwirklichung der Kombination einer wissensbasierten und arbeitsplatzschaffenden Produktion kann wirtschaftliche Probleme verringern und in Richtung wirtschaftlichen Fortschritts vorangehen, die nationale Autorität auf regionaler und globaler Ebene stärken, den Feind bei seinen anvisierten anti-iranischen Zielen frustrieren und auch den Menschen, insbesondere der Jugend, Hoffnung für die Zukunft des Landes geben, ein Thema, das auch der Revolutionsführer oft betont. In der Erklärung zum zweiten Schritt der islamischen Revolution wendet er sich diesbezüglich an die Jugend. Der mächtige Iran stellt sich heute den Herausforderungen der arroganten imperialistischen Mächte, genau wie zu Beginn der Revolution, aber mit einem ganz erheblichen Unterschied. Wenn es damals bei der Herausforderung mit den USA darum ging, ausländischen Agenten die Hände kurz zu halten oder die zionistische Botschaft in Teheran zu schließen oder das US-Spionagenest aufzudecken, geht es heute um die Präsenz eines mächtigen Iran an den Grenzen des zionistischen Regimes und den Abbau der illegitimen Einflussnahme der USA in der westasiatischen Region sowie die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die palästinensischen Widerstandskämpfer im Herzen der besetzten Gebiete und die Verteidigung der Flagge der Hisbollah und des Widerstands in dieser Region. Und wenn das Problem des Westens damals darin bestand, den Kauf von Basiswaffen durch Iran zu verhindern, besteht sein Problem heute darin, den Transfer fortschrittlicher iranischer Waffen an die Widerstandskräfte zu verhindern. Und wenn Amerika damals dachte, dass es die islamische Staatsordnung und das iranische Volk mit ein paar iranischen Söldnern oder mit ein paar Flugzeugen und Hubschraubern bezwingen könne, braucht es heute eine große Koalition von Dutzenden Regierungen, um die Islamische Republik politisch und sicherheitspolitisch zu bekämpfen. Und es wird trotz alledem bei einer Konfrontation eine Niederlage erleiden. Dank der Revolution befindet sich Iran jetzt in den Augen der Welt in einer erhabenen Position, die dem iranischen Volk würdig ist. Und das Land hat in seinen grundlegenden Fragen viele schwierige Hürden überwunden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.